Der Fußballkommentator zum 30. Spieltag der Bundesliga und der zweiten Bundesliga. Und das wird jetzt auch neu sein in Zukunft, zum 34. Spieltag in der dritten Bundesliga, also zumindest was die Spitzenspiele betrifft. Öfters wurde das an mich herangetragen, ob ich nicht auch ein bisschen könnte über die dritte Bundesliga berichten. Und das will ich dann auch hiermit tun und dem auch ein bisschen Rechnung tragen. Und das wird auch in der neuen Saison dann auch der Fall sein. Auch wird es für die nächste Saison einige Änderungen geben auf der Seite, im Blog und vielleicht auch noch im Podcast. Beim Ticker ändert sich nichts. Der Ticker ist der Ticker, ganz klar. Aber die nächsten Wochen werden spannend und ihr könnt euch auf die ein oder andere Neuerung freuen. Auch auf die Euro könnt ihr euch freuen. Da werdet ihr sehr viel von mir hören bzw. auch lesen. Aber jetzt wollen wir uns wirklich beschäftigen hier mit Bundesliga, zweiter Bundesliga und der dritten Bundesliga. Es ist so vieles passiert in diesen Spielen und deswegen wollen wir auch jetzt nicht zu lange hier eine Einleitung machen, sondern sofort ans Eingemachte gehen. Und ans Eingemachte gehen heißt, dass wir dann auch sofort mit dem Spitzenspiel vom Sonntagabend anfangen. Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen. Am Ende steht ein aus meiner Sicht gerechtes 1:1. Warum sage ich aus meiner Sicht ein gerechtes 1:1? Nun, ganz ehrlich gesagt, fand ich jetzt nicht, dass Borussia Dortmund wirklich in irgendeiner Form schlecht gespielt hätte. Manch einer sagt ja, bei Leverkusen mit der zweiten Mannschaft, gemütlicher Nachmittagskick. Das sehe ich eigentlich absolut gar nicht so. Auch wenn Bayer Leverkusen natürlich Meister ist und jetzt auch im Halbfinale steht vom der Europa League und vielleicht andere Prioritäten setzt, heißt das noch lange nicht, dass Bayer Leverkusen nicht antritt, um Spiele zu gewinnen. Und das Ziel war sicher auch in Dortmund zumindest nicht zu verlieren. Und so haben die Leverkusener auch gespielt. Es war der zu großen Teilen bekannte Ballbesitzfußball von Bayer Leverkusen. Vereinzelt kamen sie dann auch zu Torchancen. Und wenn ich vereinzelt sage, dann lobe ich damit eigentlich auch sofort schon mal den BVB. Weil ich fand jetzt ganz ehrlich, dass die Dortmunder eine konzentrierte Leistung gezeigt haben, gut dagegen gehalten haben, kaum Chancen zugelassen haben der Leverkusener. Was auch immer mehr jetzt auffällt, ist, dass die Borussia diese Schwächephasen mehr und mehr immer mehr abbaut und jetzt auch über 90 Minuten auch mal eine Leistung bestätigen kann. Und das war in meinen Augen heute zu Hause gegen Bayer Leverkusen auf jeden Fall so zu bewerten. Und zwar so, dass Borussia Dortmund Bayer Leverkusen an dem Rand einer Niederlage gebracht hat. Und ein Sieg der Borussia wäre vielleicht von den Spielanteilen nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Aber jetzt komplett in den Bereich des Unverdienten hätte ich einen 1:0-Sieg der Borussia jetzt auch nicht hineingewertet. Also, was bleibt übrig von diesem Spiel? Nun ganz klar, Bayer Leverkusen rettet die Serie. 45 Spiele ohne Niederlage, das ist natürlich eine enorme Hausnummer und da kann man nur sagen, wieder mal Bravo. Die Superlative für Leverkusen gehen einem komplett aus. Und wenn man dann sieht, dass der Ausgleich dann auch wieder in der Nachspielzeit fällt, und zwar sehr tief, also eigentlich quasi mit der letzten Aktion in der 97. Minute, dann kommt natürlich wieder die Frage auf, ist das Dusel, wenn man 13 oder 14 Mal in der Nachspielzeit gewinnt? Nun, wenn man sich das alles anschaut, und ich nehme ja auch manchmal die Zeit, mir das nochmal anzuschauen, dann fällt auf, dass die Leverkusener da nicht von irgendeinem Glück profitieren, sondern eigentlich von ihrer eigenen Klasse profitieren. Es ist immer gewollt, es ist immer dieser Schub oder dieser Ruck, der nochmal in den Schlussminuten durch diese Mannschaft geht, nochmal was Besonderes leisten zu wollen. Und das war auch heute wieder so. Man hat gemerkt, auch durch die Wechsel von Xavi Alonso, unter anderem eben wieder Boniface, weil der die Bälle besser festmacht, weil er im Dribbling stärker ist. Und da war der Wille einfach da, von der Trainerbank her, von den Spielern her. Und dann ist es gar nicht dann so duselhaft, wenn dann tatsächlich mit der letzten Aktion hier eine Ecke die Wirtz hereinbringt. Und dann ist Stanisic im Kopfballspiel dann eben einen entscheidenden Tick besser als ein Füllkrug. Er hat den entscheidenden einen Tick mehr Willen und haut diesen Ball dann auch mit Überzeugung Richtung Tor und dann gehen solche Bälle dann auch rein. Natürlich, es ist eine gewisse Portion Glück, ist natürlich immer dabei, das will man nicht abstreiten, aber wenn eine Mannschaft nicht die nötige Klasse hat, dann erzielt sie keine 13, 14 Tore in der Nachspielzeit. Das ist kein Glück, das ist einfach gekonnt, das ist der Wille, das ist die Klasse, die Bayer Leverkusen in dieser Saison nun mal eben darstellt und auch hat. Aber wie gesagt, Borussia Dortmund kann man heute auch eigentlich nur loben. Es waren gute Aktionen dabei. Die Dortmunder hätten auch zur Pause eventuell 1-0 führen können, wenn Radetzky da nicht so toll reagiert hätte bei diesem Schuss von Sabitzer. Dann hätte es auch 1-0 schon zur Pause stehen können. Also man sollte das jetzt nicht zu sehr in den Bereich des Märchens hängen, dass dieses Unentschieden für Borussia Dortmund aufgrund der gezeigten Leistung durchaus verdient ist. Was allerdings wollen wir mit dieser Szene von Frimpong anfangen? Er bekommt diesen Pass von Xhaka und ist dann eigentlich hier durch und wird dann von Chan von hinten in die Ferse getreten und geht zu Boden. Alle sagen sofort, inklusive dem Fußballkommentator, also mir, das kann nur rot sein und ein Elfmeter. Kann, aber muss nicht. Das ist jetzt die Frage. Was ist richtig? Sagen wir mal so, Siebert hat vereinzelt regeltechnisch gesehen eigentlich die richtige Entscheidung getroffen. Und ich möchte da in diesem Zusammenhang auch erwähnen, dass ich da die Unterstützung habe von einem unserer Freunden aus der Community, der Schiedsrichter-Ausbilder ist und der mir bei diesen Szenen dann hilft zu verstehen, warum etwas so gelaufen ist. Ich habe mich ja hinreißen lassen und habe sofort gesagt, nein, das ist rot und Elfmeter, wurde dann aber sozusagen zurechtgewiesen von diesem User, der dann erklärt hatte, dass eben in diesem Fall das Foul vorher schon angefangen hat. Das war abgeklärt mit dem VAR. Gut, der User hat das natürlich nicht gehört, aber es ist auch so, wie Siebert das dann erklärt hat. Es wurde kurz abgeklärt. Mit dem VAR war da ein Foul im Strafraum und sie haben sich halt darauf geeinigt, dass das Foul schon angefangen hat vor dem Strafraum und deswegen dieser Tritt am Elfmeter, also am Strafraum, nicht entscheidend war, um abzupfeifen. Wäre das Foul wirklich an dieser Szene festzumachen, hätte da angefangen, dann hätte Siebert natürlich gepfiffen und dann wäre es wohl auch Elfmeter gewesen. Dann die Frage, warum ist es nicht rot und warum greift der VAR nicht ein? Nun, das ist ganz einfach so, das hatte Siebert auch zugegeben. Er hat das Foul nicht gesehen. Er hat nicht gesehen, dass es einen Tritt in die Ferse gab. Und deswegen hat er dann auch nichts gepfiffen. Und das Problem für den VAR ist halt, wenn der Schiedsrichter das Foul nicht sieht oder sagt, es war kein Foul, dann kann der VAR auch nicht eingreifen. Er kann nicht nachträglich sagen, hey, das war doch ein Foul, du musst das pfeifen, das ist rot. Nein, Schiedsrichter hat eine Tatsacheentscheidung getroffen auf dem Feld zu dieser Szene und hat sie als kein Foul angesehen und deswegen ist es nicht möglich, eine rote Karte dann nachträglich zu geben. Hätte Siebert jetzt zum Beispiel abgepfiffen oder hätte die gelbe Karte gezeigt, dann hätte der VAR eingreifen können und dann wäre es auch mit Sicherheit rot gewesen, weil man hat ja ganz klar gesehen, Chan geht Frimpong von hinten in die Achillesferse rein. Frimpong verliert ja sogar fast den Schuh bei der Szene, also eigentlich schade, dass Siebert das nicht gesehen hat, ist ganz klar rot, auch wenn es dann vielleicht kein Elfmeter gewesen wäre. Trotzdem wäre eine Bestrafung, eine härtere oder überhaupt eine Bestrafung für Chan in dem Fall absolut richtig gewesen. Wir halten also fest, rot nicht möglich, weil Siebert das Foul nicht gesehen hat und dementsprechend hat weiterspielen lassen. Elfmeter deswegen nicht, weil sich Schiedsrichter und VAR eins waren oder einig waren, dass das Foul vor dem Strafraum begann und deswegen nicht mit Elfmeter zu bewerten war. Natürlich gehen die Meinungen dazu wie immer auseinander. Jeder sieht es anders. Vor allem, wenn man die eine oder andere Vereinsbrille auf hat, entgeht einem oft der Sinn für die Realität. Das alles ist nicht sehr schön, aber rein regeltechnisch gesehen war das alles schon korrekt. Bis natürlich auf den Punkt, dass der Siebert eine Fehlentscheidung getroffen hat, und zwar, dass er das Foul nicht gesehen hat und deswegen eben, wie gesagt, keine Möglichkeit daran, an dieser Situation noch was zu ändern. Wir halten also fest, Borussia Dortmund ist wirklich stabiler geworden. Das sind bestimmt auch die Erfolge in der Champions League. Die Brust ist breiter geworden. Die Mannschaft tritt sicherer auf. Auch in der Abwehr war es heute eine sehr gute Leistung von Schlotterbeck und Hummels. Muss man wirklich wieder hervorheben, auch wenn die Schnelligkeit nicht mehr so da ist. Aber heute wieder sehr gutes Stellungsspiel, gute Tacklings. Man muss sagen, der BVB gefällt einem jetzt im Moment deutlich besser als in den vergangenen Wochen und sogar Monaten. Und deswegen bleibe ich bei meiner Sichtweise, dass dieses 1:1 durchaus verdient ist. Wie gesagt, auch Leverkusen natürlich in quasi allen Statistiken vorne. Auf der Anzeigetafel steht aber ein 1:1 und das ist nicht als glücklich zu bewerten, sondern als durchaus verdient. Das Spiel war lange Zeit nur taktisch geprägt. Man hat sehr, sehr wenige Torchancen gesehen. Das fand ich ein bisschen schade. Hätte mir erhofft, dass es ein bisschen mehr zur Sache geht, aber vielleicht ist es dann auch so, dass es für Borussia dann doch noch zu viel geht, um einfach noch freier aufspielen zu können. Noch ist nicht zu 100% geklärt, ob Platz 5 auch zur Champions League gereicht. Und deswegen kann man verstehen, dass der BVB nicht komplettes Risiko dann geht, in der Angst, dann das Spiel zu verlieren. Am Ende steht ein Punkt und das heißt, dass jetzt 2 Punkte Rückstand sind auf RB Leipzig und Platz 4. Das ist also immer noch im Bereich des Möglichen. Der BVB hat es immer noch in der eigenen Hand. Es fehlt ja auch noch der direkte Vergleich, das direkte Duell mit RB Leipzig. Und dann könnte es für Dortmund schon ein bisschen besser aussehen. Der Meister aus Leverkusen hat seins getan. Er musste heute nicht unbedingt gewinnen. Er hat aber seine Serie gerettet und bleibt auch am 30. Spieltag der Bundesliga weiterhin ungeschlagen. Dann kommen wir zu einem anderen Spiel, das rein technisch vom Abstieg her ultra wichtig war. Und zwar am Samstagnachmittag traf der 1. FC Köln auf Darmstadt 98. Ja, liebe Kölner, was soll man dazu sagen? Eigentlich war ich davon ausgegangen, auch aufgrund der Leistungen der letzten Wochen, dass vom FC da jetzt eine Reaktion kommen würde und dass man dieses Heimspiel gegen Darmstadt gewinnen würde. Am Ende steht ein unsägliches 0:2. Was sagt uns dieses Resultat? Nun, es ist einfach die Realität. Und das ist ja das, was jedem FC-Fan ja dann auch Angst macht. Und deswegen auch die Stimmung im Stadion dann am Ende gekippt ist, die Pfiffe, die Kellerausrufe. Alles das kann man auf jeden Fall nachvollziehen, weil das war jetzt das Spiel, wo man gehofft hat, ja, da ist jetzt die Möglichkeit. 3 Punkte gegen Darmstadt, die waren mit Sicherheit auch in den Köpfen der Fans überall eingeplant. Und dann, ja, kommt der FC auf den Platz und kriegt nichts gebacken. Am erschreckendsten war es halt die Mittellosigkeit. Der Wille war auf jeden Fall da. Es sind Fans, die natürlich enttäuscht sind und auch andere Personen, andere Menschen, die sagen, es wäre Arbeitsverweigerung gewesen. Da gehe ich nicht mit. Ich würde eher sagen, es war Mittellosigkeit. Sie haben es versucht, aber dem FC fehlt aktuell einfach die Mittel. Es ist keiner da, der wirklich die Führung übernimmt, kann, der auch mal gefährlich im Strafraum auftauchen kann. Ein Stürmer, ein Zielspieler, wo man weiß, wenn ich den anspiele, dann passiert immer was. Und das haben die Kölner eigentlich gar nicht. Sie sind eigentlich am Samstag komplett ohne Stürmer aufgetreten. Und so hat es dann leider auch ausgesehen. Natürlich hatte man mehr Ballbesitz. Natürlich hat man öfters den Darmstädter Strafraum belagert. Aber ohne irgendetwas Zählbares zu erreichen. Ein Lattentreffer ist dann noch das höchste der Gefühle gewesen. Und dann lässt man sich zweimal mehr oder weniger auskontern von den Darmstädtern, die Leidenschaft gezeigt haben, Spielwitz gezeigt haben und vor allem Effektivität gezeigt haben. Gut, Spielwitz ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber im Vergleich zu Köln hatte sogar der eigentlich schon fast feststehende Absteiger Darmstadt die besseren Mittel als der FC. Und das ist am Ende auch das, was die Fans und wohl auch den Trainer verzweifeln lässt und die Hände vors Gesicht schlagen lässt, wenn einem die Realität so vorgezeigt wird, wie eben am Samstag, dass man gegen Darmstadt 98 verdient mit 0:2 verliert. Ist der FC damit abgestiegen? Nein, Natürlich ist der FC noch nicht abgestiegen. Es bleiben noch 4 Spiele, wo ein Turnaround möglich wäre. Nur eben nach dieser Leistung ist natürlich auch klar, dass die Hoffnung da natürlich schwindet und man dann auch weiß, man geht nächste Woche da nach Mainz zu einem FSV, der komplett on fire aktuell ist, der sich aus der Abstiegszone herausgespielt hat, der heute, wir werden gleich noch darauf eingehen, geschafft hat durch ein Unentschieden in Freiburg, die Abstiegsplätze vorerst komplett sogar hinter sich zu lassen. Und da muss nächste Woche ein angeschlagener FC dann antreten. Dass die Fans da nicht großer Hoffnung sind, dürfte klar sein. Und wenn man auch schaut, dieses berühmte Wort, das Momentum, wie wir es halt nennen, oder diese momentane Form, die Mainz hat, lässt darauf schließen, dass es für den FC nächste Woche noch schlechter aussehen könnte. Aber wir sind da noch zu viel im Konjunktiv. Die Möglichkeit besteht immer noch, dass die Kölner sich retten. Es sind 5 Punkte Rückstand auf Platz 16 und auch auf Platz 15. Das ist noch nicht die große Entscheidung, aber dann muss vom FC in den nächsten Spielen definitiv viel mehr kommen. Wo das aber herkommen soll, ja, da kann ich verstehen, dass den Fans und ehrlich gesagt auch ein bisschen mir die Fantasie fehlen, weil das Problem wird sein, die Kölner werden immer wieder dazu getrieben, das Spiel dann selbst machen zu müssen. Und wenn sie das Spiel selbst machen müssen, das hat man gesehen im Heimspiel gegen Darmstadt, ja, das können sie nicht, das kriegen sie nicht hin, dazu haben sie die Mittel nicht. Ein bisschen besser geht es, wenn sie eher auf Umschaltmomente lauern können und dann einfach mal einen Konter fahren können. Das liegt ihnen dann ein bisschen mehr, da entstehen dann auch meistens die Tore heraus. Aber wenn ein Gegner wie Darmstadt sich hinten reinstellt und sagt, komm FC, wir lassen dir den Ball, jetzt zeig mal, was du damit machst, dann sind keine Mittel vorhanden, dann schafft es der FC nicht in irgendeiner Form ein Spiel aufzubauen, geschweige denn Gefahr vor dem gegnerischen Tor zu erzeugen oder nicht oft genug. Nächste Woche ist ganz klar, das wird sehr schwer werden, die Mainzer, wie gesagt, komplett on fire mit diesem positiv verrückten Bo Henriksen, die werden natürlich einen Teufel tun und sich hinten reinstellen, die werden Gas geben, die werden versuchen, nochmal sich weiter von der Abstiegszone zu entfernen und auch gegen den FC 3 Punkte zu holen. Und wie der FC das verhindern möchte nächste Woche, da fehlt mir aktuell komplett die Fantasie. Ja, zu Darmstadt 98 ist das meiste schon gesagt. Die sind quasi abgestiegen und trotzdem Woche für Woche präsentieren sie sich gut. Sie zeigen, dass sie als Mannschaft intakt sind und das hat man in Köln auch gesehen und kann also nicht von Wettbewerbsverzerrungen in irgendeiner Form reden, das ganz sicher nicht. Die Darmstädter haben ihres getan und verdient in Köln gewonnen und das ist auch der Lohn für die Arbeit von Thorsten Lieberknecht, der seine Mannschaft immer wieder dazu motiviert, anständig aufzutreten, auch wenn die Chancen auf den Klassenerhalt fast null sind, sieht man von Darmstadt anständige Leistungen. Und wie gesagt, für den 1. FC Köln reicht es dann halt in der Form, dann auch mal auswärts mit 2:0 zu gewinnen. Ja, und da ist natürlich jetzt Schulz absolut jetzt auch das psychologische gefragt, um die Mannschaft für Mainz wieder auf die Beine zu bekommen. Ja, das sieht nicht gut aus, liebe Kölner. Es tut mir richtig leid für euch, aber das ist nun mal die bittere Realität. Aber das habt ihr selbst längst verstanden, vielleicht sogar noch eher als die Mannschaft. Aber nun ja, das ist reine Spekulation, da möchte ich mich jetzt nicht zu sehr in irgendetwas reinreden. Dann kommen wir zu dem nächsten Abstiegskracher, um es mal so zu nennen, wenn es denn sowas überhaupt gibt. Für die Fans ist das immer eine sehr schwierige Angelegenheit. Auch der VfL Bochum blickt schweren Zeiten entgegen. Auch in Wolfsburg reicht es nicht zum Sieg. Am Ende gewann Wolfsburg mit 1:0 und das, obwohl der VfL Bochum über weite Strecken eigentlich sehr gut mitgehalten hat, phasenweise auch die bessere Mannschaft war, dann natürlich auch ein bisschen Pech hatte bei der vermeintlichen 1:0 Führung, dass es dann am Ende abseits war. Und so steht am Ende dann eine 1:0 Niederlage beim VfL Wolfsburg. Und da man in den letzten Wochen und Monaten kaum gepunktet hat, ja, lieber VfL, dann guckt man auf die Tabelle am 30. Spieltag und da sieht man den VfL dann in absolute akute Abstiegsnot jetzt auf Platz 16. Jetzt ist der Abstiegskampf definitiv Realität, weil Platz 16, wir wissen es ja alle, das ist das Relegationsspiel um den Klassenerhalt. Und da kann man sich nicht immer darauf verlassen, dass man den Dritten der zweiten Bundesliga besiegt. Vor allem, wenn man selbst gerade ziemlich am Boden ist. Und das muss man beim VfL Bochum auch so sagen. Auch wenn sie letzte Woche gegen Heidenheim auch nur ein unglückliches 1:1, das Spiel hätten sie eigentlich gewinnen müssen, am Ende aber eben nicht. Und so ist das halt, wenn man unten drin steckt. Da gibt es weiterhin den Spruch, hast du Scheiße am Fuß, dann hast du halt Scheiße am Fuß. Und das ist beim VfL im Moment definitiv Tatsache. Das ist nicht nur ein bisschen Scheiße am Fuß, es ist richtig eklige, dicke Brockenscheiße, die da an den Bochumer Füßen kleben. Und das macht das alles auch nicht viel einfacher für den VfL, der sich also jetzt definitiv in den Abstiegsrängen befindet. Und ja, wie das jetzt von der Moral her weitergehen soll in Bochum, das ist natürlich die große Frage. Natürlich, es ist auch weiterhin nichts verloren. Es bleiben noch 4 Spieltage. Am Freitag gibt es ja schon die Möglichkeit, die Gelegenheit, im Flutlichtspiel gegen die TSG Hoffenheim sich in irgendeiner Form wieder aufzurappeln und vielleicht endlich den ersehnten Dreier zu holen. Und da muss ich auch sagen, das traue ich dem VfL auch immer weiterhin noch zu. Vielleicht muss da irgendwo einfach nur ein Knoten mal platzen. Vielleicht braucht es mal eine 1:0-Führung mal wieder oder einfach die Fans, die hinter einem stehen, was sie ja immer tun, und dass es auch mal wieder ein bisschen glücklicher läuft und dass der Ball dann auch vielleicht irgendwo mal wieder reinfällt, wo er sonst nicht reingefallen ist, oder dass halt seltsame Eigentore wie letzte Woche von Kevin Schlotterbeck, dass das mal nicht passiert. Und dann hat der VfL Bochum mit Sicherheit im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim die Chance, sich wieder selbst auf die Beine zu stellen. Aber es wird langsam, wie gesagt, absolut höchste Zeit. Man steht auf Platz 16, auch Platz 17 ist gar nicht so weit weg. Es sind 5 Punkte, man darf sich nicht zu sehr darauf verlassen, dass der 1. FC Köln in dieser Lethargie oder in dieser Schockstarre verbleibt. Man weiß nie, was passiert. Man darf sich in Bochum nicht darauf verlassen, dass man ja wenigstens 16. wird und dann noch die Chance hat, so die Klasse zu halten. Vom VfL muss einfach mehr jetzt kommen, vor allem in den Heimspielen. Und dann ist die Chance auf den Klassenerhalt weiterhin sehr realistisch. Aber wie gesagt, von allen Teams da unten, gemeinsam mit dem FC, hat Bochum im Moment die schlechtesten Karten, weil das Momentum eben einfach gar nicht auf ihrer Seite steht. Ja, der VfL Wolfsburg hingegen hat natürlich da einen sehr, sehr wichtigen Schritt gemacht. Das 1:0 war sehr, sehr wichtig für den VfL, der selbst langsam aber sicher immer mehr in die Bredouille geraten ist. Aber sie haben sich befreit in diesem schwierigen Spiel gegen Bochum mit einem 1:0-Sieg. Und ausgerechnet Jonas Wind, der monatelang nicht getroffen hat, ist dann der entscheidende Mann, der Wolfsburg Richtung Klassenerhalt schießt. Trotzdem darf man sich in Wolfsburg weiterhin nicht zu sicher sein. 31 Punkte, okay. Ich würde sagen, mit Platz 17 werden sie wohl nichts zu tun bekommen. Aber man sollte sich nicht zu sehr darauf verlassen, dass Platz 16 auch abgehakt ist. Das ist es nicht. Es sind nur 4 Punkte. Und wenn man in nächster Zeit das eine oder andere Spiel wieder verliert, dann kann es sein, dass man dann doch plötzlich nochmal arg mittendrin hängt. Also, gute Leistung vom VfL Wolfsburg am Ende mit diesem 1:0-Sieg. Aber, viel zu sicher sollte man sich dann doch noch nicht sein. Bleiben wir noch ein bisschen in den tieferen Regionen der Tabelle. Und zwar hatten wir dann auch noch die TSG Hoffenheim, also tiefe Regionen ist jetzt eher mehr als auf Borussia Mönchengladbach gemünzt, auch wenn man eher im Mittelfeld steht, so besteht weiterhin auch für Gladbach diese Gefahr, doch noch vielleicht ein Kandidat für Platz 16 zu werden. Und diese Niederlage mit 4:3 gegen Hoffenheim gibt berechtigten Anlass dafür, dass die Borussia vielleicht eventuell nochmal ganz nach unten gucken muss, um nicht doch noch auf diesem ominösen 16. Platz zu landen. Ja, man muss sagen, Moral haben sie gegen Hoffenheim gezeigt. Lange Zeit waren sie das schlechtere Team, das muss man so deutlich sagen. Das 1:1 zur Pause war einigermaßen schmeichelhaft, weil die TSG über die gesamte Distanz gesehen eigentlich die bessere Mannschaft war. Dann dachte man, das Spiel wäre gelaufen, als Hoffenheim auf 3:1 fortgezogen ist. Aber es war der Tag von Hack, von Robin Hack. Der hat 3 Tore für Borussia Mönchengladbach erzielt. Und zwar hat er das 1:1 gemacht und die beiden Tore. Und dann stand es plötzlich 3:3. War das Ganze kurz vor dem Kippen. Und dann gibt Borussia Mönchengladbach das dann wieder aus der Hand. Und Stach macht dann am Ende das 4:3, nachdem auch hinten in der Abwehr es wieder nicht richtig funktioniert hat und überhaupt schon wieder 4 Tore kassiert. Das spricht ganz und gar nicht für eine stabile Abwehr hinten bei Borussia Mönchengladbach. Und deswegen kassiert man dann eine 3:4 Niederlage, die am Ende sogar unnötig war. Weil wenn man ein 3:3, ein 1:3 aufholt, dann muss man es hinbekommen, in den letzten Minuten dann wenigstens dieses Resultat zu halten. Aber auch das klappt bei der Borussia im Moment nicht so gut. Und deswegen hat man auch nur 31 Punkte und bleibt damit auch immer noch ein Kandidat, was Platz 16 betrifft. Es sind nur 4 Punkte Vorsprung auf den VfL Bochum. Der direkte Abstieg, damit wird auch Borussia wohl nichts mehr zu tun bekommen. Es sind 9 Punkte, es bleiben 4 Spiele. Ich glaube jetzt nicht, dass sie in den letzten 4 Spielen 0 Punkte holen. Also wenn sie da jetzt nochmal 3 Punkte irgendwo holen, dann ist das durch. Aber Platz 16 sollte man auch in Gladbach unbedingt vor Augen behalten oder Alarmanlage muss aktiviert bleiben. Bei der TSG Hoffenheim ist das 4:3 natürlich ein sehr wichtiger Erfolg gewesen im Kampf um die internationalen Plätze, weil man weiß, dass mit großer Wahrscheinlichkeit wohl Platz 7 und je nachdem, wie es gehen könnte, vielleicht sogar noch Platz 8 für das internationale Geschäft reichen könnte. Und in der Hinsicht war der Sieg für die Hoffenheimer natürlich absolut wichtig und er war auch hochverdient. Und so blicken sie weiterhin Richtung internationales Geschäft. Es fehlt nur ein Punkt auf die Freiburger, die auf Platz 7 liegen. Und dann sind sie noch punktgleich mit Augsburg. Also die Hoffenheimer können den Blick weiterhin Richtung internationale Plätze gerichtet halten. Und da ist es natürlich dann auch erwähnenswert und lobenswert, dass Hoffenheim sich dann nicht mit diesem 3:3 abgefunden hat, sondern nochmal versucht hat, die Entscheidung herbeizuführen. Und das wurde in diesem Fall dann auch belohnt. Und so ist Hoffenheim weiterhin ein Kandidat für das internationale Spiel, während bei Borussia Mönchengladbach eigentlich jetzt nur noch der definitive Klassenerhalt auf dem Programm steht und dass man den natürlich auch schnell erreichen möchte, ist klar, aber da muss man einfach stabiler sein, man muss einfach konstanter sein, man muss einfach auch mehr kommen und dann darf man sich natürlich nicht immer mal wieder 3 beziehungsweise auch mal 4 Tore einschenken lassen, das muss dann auch hinten dann mal stabiler aussehen und dann wird es auch was mit dem Klassenerhalt oder zumindest das Verhindern auf Platz 16 abzurutschen. Und Platz 16 bleibt auch bei der nächsten Mannschaft ein akutes Thema, muss man sagen, und zwar 1. FC Union Berlin. Die haben zu Hause gegen Bayern München so eine richtige Watschen, wie man in Bayern sagt, bekommen. 1:5 und man muss sagen, 1:5 ist auch das, was wirklich die Realität dieses Spiels widerspiegelt. Von Anfang an ging Union einigermaßen körperlos zur Sache, wirkte gelähmt, ein bisschen gehemmt, ein bisschen lethargisch und das kann man sich auch gegen die Bundesliga Bayern nicht leisten. Die Bayern haben diese Situation genutzt, führten dann auch mit 2:0 relativ problemlos, sogar relativ gegenwehrlos. Natürlich hat man die Bayern in den letzten Wochen gesehen, dass sie dann auch nochmal ins Wanken kommen können. Stichwort Heidenheim zum Beispiel, wo man eine 2:0 Führung zur Pause dann abgegeben hat und sogar noch verloren hat. Das passierte hier in diesem Fall aber gar nicht. Die Bayern zerlegten Union Berlin in der zweiten Hälfte regelrecht in die Einzelteile und führten nach knapp 70 Minuten mit 5:0. Da konnte einem Angst und Bange werden um die Berliner. Das sah dann aus, als wenn es eine richtig heftige Klatsche geben würde. Dann kann man von Glück sagen, dass die Bayern dann ein Einsehen hatten, wenn man das so nennen kann, und ein paar Gänge zurückgeschaltet haben. Und Union kam dann in der Nachspielzeit kurz vor Schluss dann auch noch zum Ehrentreffer, zum 1:5. Aber, liebe Eisernen, das ist schon beängstigend, was man da gesehen hat. Das ist man von Union mal so gar nicht gewohnt. Man ist gewohnt, dass Union sich zumindest wehrt, reingeht ins Spiel, körperlich dagegen hält, dagegen kämpft. Und das hat man am Samstagabend gegen die Bayern leider nur in den Schlussminuten gesehen. Und das war schon ein bisschen alarmierend und erschreckend. Und wenn man jetzt die Tabelle halt schaut, dann sieht man Union auf Platz 14 mit nur noch 2 Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz. 7 Punkte sind es weiterhin auf Platz 17. Da kann man für die Eisernen nur hoffen, dass diese 7 Punkte reichen. Sie sollten eigentlich reichen, es sei denn, man gerät so tief in diese Abwärtsspirale hinein, dass es sogar nochmal ganz, ganz eng mit dem direkten Klassenerhalt werden könnte. Und wenn man Union am Samstagabend gesehen hat, dann ist diese Angst nicht unberechtigt, dass Union vielleicht sogar noch komplett um den Klassenerhalt zittern muss. Es sind, wie gesagt, nur noch 2 Punkte auf den VfL Bochum und das wird für Union eine sehr, sehr heikle Sache, eine sehr schwierige Aufgabe, weil wenn man in dieser Abwärtsspirale einmal drinsteckt und vor allem in den Abstiegsstrudel gerät, dann muss man wirklich heftigst kämpfen, um da nicht mithin fortgerissen zu werden. Und das wird die Aufgabe der Union in den nächsten 4 Spielen sein, das zu verhindern und die Klasse zu halten. Es wäre schon dramatisch, dass man von der Champions League runter in die zweite Liga, das wäre schon ein sehr, sehr sensationeller Absturz, ja schon fast. Auch wenn man natürlich bei Union Berlin immer muss denken, wo sie herkommen, aber auch das wäre natürlich schon eine mittlere Katastrophe. Aber so weit sind wir noch nicht und für die Eisernen kann man wirklich nur hoffen, dass es auch wirklich nicht so weit kommt. Ja, die Bayern, die muss man diesmal loben. Die haben diesmal ihre Leistung konzentriert bis zum Schluss beigehalten. Man muss natürlich auch sagen, dass der Widerstand von Union ja quasi null war und deswegen die Münchner eingeladen wurden, auch wenn es noch kein Oktoberfest ist. Das ist ja noch ein paar Monate hin, aber so ein bisschen Scheibenschießen war das schon. Und die Münchner waren halt konzentriert, sind bis zum Schluss die Extrameile gegangen, haben sich zwar nachher noch ein bisschen Ärger mit Manuel Neuer eingefangen, der natürlich nicht begeistert war, dass er in der Nachspielzeit noch ein Gegentor kassieren musste. Das ist ja auch so ein Muster bei den Münchnern in dieser Saison, dass man ja fast in jedem Spiel mindestens ein Gegentor kassiert und dass das einen Mann wie Manuel Neuer natürlich auf die Palme treibt, das ist ganz klar. Aber das war dann auch der einzige Moment der Aufregung am Samstagabend. Ansonsten eine mehr oder weniger runde Angelegenheit für die Bayern, die damit Platz 2 natürlich auch gefestigt haben und natürlich sich auch ein bisschen einspielen konnten für das Spiel in gut einer Woche, dann das Halbfinale gegen Real Madrid. Ja, wenn wir von den Champions League Plätzen sprechen, dann müssen wir auch über RB Leipzig sprechen, weil die aktuell auf Platz 4 liegen und Platz 4, das wissen wir, der berechtigt ja auf jeden Fall zur Teilnahme an die Champions League, auch wenn es, wie die Tage es auch schon geheißen hat, quasi 98% sicher ist, dass auch Platz 5 reichen wird. So ist es aber auch schon klar, dass die Vereine sich nicht darauf verlassen wollen, auf dieses 1,5%. Wenn das dann am Ende eintritt, dann ist das natürlich eine mittlere Katastrophe. Und deswegen ist es schon wichtig für Borussia Dortmund und Leipzig, diesen 4. Platz irgendwie zu bekommen. Die Leipziger profitieren vom Unentschieden der Borussia gegen den Meister. Wir haben schon darüber gesprochen und gewinnen das schwere Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim am Ende auch verdient mit 2:1. Heidenheim kann man wirklich nur weiterhin loben, auch gegen RB haben sie alles gegeben, haben sich dagegen gestellt, haben den 1:0 Rückstand ausgeglichen, wollten dann mehr, kassierten dann aber das 1:2, aber an sich wieder kein Vorwurf an die Heidenheimer, sie haben wieder mal das Beste gegeben, manchmal reicht das dann halt auch nicht und RB Leipzig hat sich dieses 2:1 einfach verdient, sie haben einfach diese auch individuelle Klasse, Openda zum Beispiel, Xavi Simmons, so wie sie alle heißen. Und wenn die dann mal ein bisschen Gas geben oder in einer Einzelaktion was machen, dann geht da immer wieder was. Und dann ist es auch klar, dass dann eine Heimniederlage gegen RB Leipzig passieren kann. Für die Leipziger war das natürlich ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Sie wissen, dass sie fast alles gewinnen müssen, um sich Borussia Dortmund vom Leib zu halten. Sie haben jetzt einen leichten Vorsprung sich erarbeitet durch den Sieg und das zeitgleiche Unentschieden der Schwarz-Gelben, sodass sie jetzt 2 Punkte Vorsprung auf Platz 5 haben. Und das ja, sieht gut aus für die Leipziger, ist aber nur eine Momentaufnahme in diesem spannenden Kampf um diesen Champions League Platz. Nun, wenn am Ende Platz 5 auch reichen wird, dann spielt das am Ende keine Rolle mehr. Aber wie schon erwähnt, Platz 4 garantiert eben diese Champions League. Und deswegen ist er in Leipzig und in Dortmund so begehrt. Begehrt ist die Champions League mittlerweile aber auch beim VfB Stuttgart, und da gab es heute Nachmittag dann einen Rückschlag, weil man bei Werder Bremen, man höre und staune, mit 2:1 verloren hat. Jetzt ist es natürlich keine Riesensensation, mal in Bremen zu verlieren. Man weiß, dass Werder zu Hause quasi jede Mannschaft schlagen kann an einem guten Tag, und Werder hatte eben heute einen relativ oder einen ziemlich guten Tag gegen den VfB, und man muss aber auch sagen, dass der VfB Stuttgart nicht so aufgetreten ist wie in den letzten Wochen. Es war ein bisschen lethargischer, es waren ein paar mehr Fehler drin als sonst. Oft fehlte dann auch der letzte Pass. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, stand da ein Zetterer im Tor, der wirklich jeden Ball oder fast jeden Ball gehalten hat und so Werder im Spiel gehalten hat. Ja, ich habe natürlich so manches über mich ergehen lassen müssen, weil ich gesagt habe, dass der Sieg der Bremer verdient ist. Ich kann das auch verstehen, aber liebe Stuttgarter, manchmal muss man eben auch mal ein guter Verlierer sein und anerkennen, wenn der Gegner sich das einigermaßen dann doch verdient hat, weil Werder Bremen hat gut dagegen gehalten, konnte vor allem in der ersten Halbzeit nach den ersten 15, 20 Minuten dann besser ins Spiel finden, durch aggressives Pressing, durch Willen und Leidenschaft Stuttgart immer wieder zurückgedrängt hat und dann in der zweiten Halbzeit auch schnell das 2:0 vorgelegt hat und bis zur 65. Minute ungefähr, 65. Minute, kam vom VfB Stuttgart einfach nicht genug. Das wirkte müde, das wirkte lasch, das wirkte nicht präzise. Der Wille war auf jeden Fall da, das kann man den Stuttgartern nicht absprechen. Aber man wachte einfach zu spät auf. Nach dem 2:1 dann sah man den VfB, den man eigentlich immer sehen möchte. Da wurde schnell nach vorne kombiniert. Da wurden die Gerassis und Undavs gut in Szene gesetzt. Natürlich wäre das 2:2 absolut möglich gewesen. Und man kann auch wirklich sagen, es wäre auch verdient gewesen, wenn der VfB Stuttgart den Ausgleich noch geschafft hätte. Aber auch der 2:1-Sieg für Werder Bremen ist in meinen Augen auch verdient, wegen eben dieser Leidenschaft, dieses Kämpfen, dieses Dagegenhalten, dieses Wollen. Das ist es, was man in Bremen sehen möchte. Und deswegen hat sich Werder dieses 2:1 wirklich sehr, sehr, sehr verdient und erkämpft. Und ein Torwart gehört nun mal auch zur Mannschaft. Und der braucht dann natürlich auch einen überragenden Tag, wenn man gegen eine Mannschaft wie den VfB Stuttgart bestehen will. Und wenn man Stuttgart mit 2:1 besiegt, dann muss man am Ende auch sagen, dass das dann auch nicht unverdient ist. Für Werder Bremen natürlich ein sehr, 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 sehr wichtiger Sieg, weil die waren nun wirklich in den letzten Wochen in eine gefährliche Abstiegsspirale oder Abwärtsspirale geraten, und ja, viele in Bremen redeten schon davon, dass es jetzt in die zweite Liga geht. Soweit ist es dann nicht gekommen. Die Mannschaft hat gezeigt, dass immer noch Leben in ihr steckt, dass Ole Werner die Kabine nicht komplett verloren hat und dass der Untergang nicht nahe steht, wie es ja oft in Bremen schnell geht. Kann, dass alles in Frage gestellt wird. Natürlich muss man weiter diskutieren. In Bremen erwartet man sich natürlich ein bisschen mehr, und die letzten Wochen waren auch nicht befriedigend. Aber heute hatte Werder Bremen dann wieder sein anderes Gesicht gezeigt, dieses kämpferische Gesicht, dieses Wollen, diese Leidenschaft, dieses Wir halten dagegen. Und auch Marvin Ducksch hat ein Zeichen gesetzt, der zuletzt hart kritisiert wurde. Und der macht dann heute beide Tore für Bremen. Also der ist auch im Kopf noch lange nicht weg aus Bremen, weil der hat wirklich überragend gespielt. Und ihm auch ist es zu verdanken, dass es diesen 2:1-Sieg gab. Und damit dürfte der Klassenerhalt eigentlich für Werder Bremen erledigt sein, kein größeres Thema mehr sein. Man hat jetzt 34 Punkte. Es sind 7 Punkte Vorsprung auf Platz 16. Es sind gar 12 Punkte Vorsprung auf Köln. Und dank der besseren Tordifferenz ist zumindest schon mal der direkte Abstieg auszuschließen. Und wie gesagt, mit diesen 7 Punkten Vorsprung, und wenn man sieht, die Bochumer, wie sie gerade drauf sind und so, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Werder Bremen jetzt nochmal in diese Abstiegsspirale gerät. Natürlich muss man die Augen offen halten, Punkten, vielleicht noch 3-4 Punkte irgendwo holen und dann ist die Sache in Bremen allerdings durch. Ja, für den VfB war die Niederlage jetzt natürlich nicht so besonders gut, vor allem weil die Mannschaften hinter ihnen ja gepunktet haben. Man liegt immer noch einigermaßen komfortabel auf Platz 3. 4 Punkte ist Leipzig dahinter. Der BVB auf dem immer noch nicht so begehrten 5. Platz 6 Punkte dahinter. Das ist immer noch keine Garantie. Wie gesagt, wir reden ja davon, dass der 5. Platz wohl auch reichen wird. Aber darauf will sich auch der VfB Stuttgart nicht verlassen. Und diese Niederlage gegen Bremen ist in dem Sinne natürlich schmerzhaft, weil Leipzig hat gewonnen, Dortmund hat gepunktet und man muss wieder in den Rückspiegel schauen. Die Realität ist also jetzt erstmal Champions League absichern und nicht mehr der Blick auf Bayern München und auf Platz 2. Und ich denke aber mal, dass der VfB dieses 1:2 wegstecken wird. Diese Klasse hat die Mannschaft aktuell und dann auch in den nächsten Spielen wieder ihr normales Gesicht zeigen wird. Und das wird auch vor allem nächste Woche mit Sicherheit gebraucht werden, weil am 31. Spieltag gibt es ein sehr wichtiges Spiel, ein Topspiel, und zwar fährt man nach Leverkusen, zu Bayer Leverkusen am Samstagabend um 18.30 Uhr und da braucht der VfB mit Sicherheit sein bestes Gesicht. Da steht sowieso der Spieltag einigermaßen im Zeichen der Champions League. Bayer trifft auf Stuttgart und auf der anderen Seite gibt es das direkte Duell zwischen Leipzig und Borussia Dortmund. Die Stuttgarter könnten also Big Points landen in Leverkusen. Natürlich wird das sehr, sehr schwer. Aber man hat ja schon mal gesehen, auch in den anderen Vergleichen mit Bayer Leverkusen, dass man da durchaus nicht chancenlos ist und auch in Leverkusen eventuell was erreichen kann. Dafür braucht es dann aber wieder das typische VfB-Gesicht dieser Saison. Ansonsten wird es in Leverkusen schwer. Natürlich, das direkte Duell zwischen Leipzig und Dortmund kommt gelegen, weil die sich gegenseitig Punkte wegnehmen. Und trotzdem wünscht man sich natürlich in Stuttgart dann auch irgendwann mal einen Haken an die Champions League machen zu können. Aber im Vergleich zu dem, was das Problem von VfB Stuttgart letztes Jahr um diese Zeit war, da war man fast schon in der zweiten Liga, ist das ja dann mittlerweile ein absolutes Luxusproblem. Und die Stuttgarter bleiben in der Pole-Position, was die Champions League betrifft, im Vergleich zu Leipzig und Dortmund. Und das, glaube ich, ist im Moment einfach das Allerwichtigste, ganz bestimmt. Dann kommen wir auf das Freitagabendspiel noch zu sprechen. Da fehlt noch ein Spiel, und zwar Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg. Ja, und da sah es zur Halbzeit so aus, als wäre die Stimmung in Frankfurt endgültig kippen könnte. 0:1 lag man zurück gegen den FCA und hatte eine ziemlich schwache Leistung, vor allem in der Abwehr gezeigt. Nach vorne hat man immer wieder was versucht, hatte auch gute Möglichkeiten, aber man stand einfach zu hoch. Die Augsburger mit ihren flinken Tietz, Demirovic und wie sie alle heißen, kamen immer wieder hinter die Abwehrkette der Frankfurter und daraus entstanden immer wieder gefährliche Situationen. Und deswegen lag man dann auch zur Pause mit 1:0 zurück. Und da gab es dann schon vermehrte Pfiffe, da war schon eine ziemliche Unruhe im Publikum. Auch während dem Spiel hat man das gemerkt, wenn die Pässe nicht kamen oder die Sturmsituationen zu schnell hergeschenkt wurden, dann waren die Pfiffe der Fans da. Klar, dass die auch irgendwann mal genug haben, aber in der zweiten Halbzeit trat die Eintracht dann ganz anders auf. Sie standen ganz bisschen tiefer, nicht mehr ganz so hoch, sodass die Augsburger Konter mehr oder weniger ausblieben. Stattdessen kam die Frankfurter Eintracht immer besser auf und erspielte sich dann ein 3:1 gegen den FC Augsburg. In der Schlussphase gab es dann wieder ein kleines bisschen Zittern, weil die Frankfurter dann sich dann doch ein bisschen zu sehr zurückgezogen hatten. Vielleicht auch natürlich Kräfteverschleiß, wenn man in einer Halbzeit 3 Tore erzielt und immer nur auf dem Weg nach vorne war, dann zahlt man da irgendwann auch Tribut. Aber am Ende war das dann aber eine Erleichterung bei den Frankfurtern. Das hat man beim 3:1 durch Marmusch, hat man das am besten bemerkt. Da sind alle zu den Fans hingelaufen, haben mit den Fans zusammen gejubelt, gefeiert, sich versöhnt quasi. Schulterschluss gibt es wieder zwischen den Eintracht-Spielern und den Fans. Und das ist auch sehr, sehr wichtig jetzt in diesen letzten Wochen. Und es war sehr wichtig, auch wenn man Platz 6 verteidigen möchte, dieser Sieg gegen einen direkten Konkurrenten, auch wenn man vielleicht weiß, dass auch Platz 7 oder gar Platz 8 reichen könnte, gilt hier dasselbe wie für die Champions League. Man möchte den sichersten Platz haben. Und das ist nun mal für die Europa League Platz 6. Und den belegt die Eintracht. Und den hat sie am Freitag auch verteidigt. Und wie gesagt, dieser Schulterschluss am Ende mit den Fans, der könnte noch Symbolcharakter haben. Vielleicht ist das der Auftakt zu einem Schlussspurt der Frankfurter Richtung Europa League. Bei FC Augsburg sollte man nicht zu enttäuscht sein. Natürlich war zeitweise mehr drin, aber Augsburg liegt in der Tabelle auf Platz 8 und das ist einfach nur sensationell, wenn man schaut, wie die Perspektive und der Ausblick für dieses Team war. Immer wieder, quasi jedes Jahr, auch von meiner Seite muss ich sagen, dieses Jahr war ich mir fast sicher, dass Augsburg bestenfalls 16. wird und dann kommt wieder so eine Saison daraus dabei heraus und da muss man wirklich sagen, bravo FC Augsburg und da braucht man sich auch nicht zu grämen beim 1:3 bei Eintracht Frankfurt. Man hat natürlich zum Teil auch überperformt, wurde aber auch einfach dafür belohnt, dass man guten Fußball gespielt hat und deswegen sollte man sich jetzt nicht grämen. Es bleibt immer ja noch die Möglichkeit für die Augsburger die Überraschung zu schaffen und am Ende eventuell international zu spielen und das wäre eine der weiteren Sensationen in dieser Saison. Es gibt so viele Geschichten in dieser Saison, die man erzählen kann. Und der FC Augsburg gehört auch zu diesen positiven Geschichten, über die man am Ende der Saison mit Sicherheit wieder oder nochmal reden wird. Ja, so haben wir den folgende Punkte, die wir nochmal wiederholen und nochmal hervorstreichen möchten. Bayer Leverkusen rettet seine Serie, baut sie auf 45 Spiele ohne Niederlage aus. Natürlich dann wieder Leverkusen, wie sie ja mittlerweile auch genannt werden, wieder in der Nachspielzeit mit einem wichtigen, entscheidenden Treffer, diesmal zum 1:1. Bayern München ist auf dem Weg zur Vizemeisterschaft. Der Rest, Stuttgart, Leipzig, Dortmund, alle kämpfen noch um die Champions League. Eintracht Frankfurt ist jetzt in einer sehr guten Position, sich direkt zumindest mal für die Europa League zu qualifizieren. Und wer weiß, was noch kommt. Es ist so verrückt, diese Saison, dass vielleicht am Ende Frankfurt sogar noch über den Einzug in die Champions League jubelt. Das ist gar nicht ausgeschlossen. Also, liebe Frankfurter, ihr könnt hoffen, dass dieser Platz 6 nicht nur zur Europa League reicht. Und dann, wie gesagt, kommt dieses Dreiergespann Freiburg, Augsburg, Hoffenheim, die sich quasi balgen um diesen Platz 7, der mit großer Wahrscheinlichkeit international sein wird. Und wer weiß, auch noch Platz 8. Und dann haben wir fast die halbe Liga, die nächstes Jahr international spielt. Ist schon total verrückt, wenn man sich das so vorstellt, was mittlerweile alles möglich ist, dass man mit 6 Mannschaften eventuell in der Champions League spielt. Diese Vorstellung ist ja auch schon an sich Wahnsinn. Es könnte noch viel verrückter werden, aber da wollen wir jetzt nicht in die Details gehen, was passiert, wenn zum Beispiel Bayern München oder Borussia Dortmund die Champions League gewinnen, was passiert, wenn Bayer Leverkusen den Europapokal gewinnt und den DFB-Pokal gewinnt. Da gibt es noch so viele Kombinationen. Wie gesagt, am Ende könnte es sogar sein, dass die halbe Liga international spielt. Das steht zwar noch in den Sternen, ist total verrückt und deswegen lassen wir das auch noch im Bereich der Spekulation. Dann kommt ein kleines Mittelfeld mit Mannschaften, von denen ich mal einfach behaupte, die nicht mehr mit dem Abstieg in Verbindung gebracht werden. Das sind Heidenheim und Bremen auf den Plätzen 10 und 11. Und ab Platz 12 fängt dann, ich nenne sie mal so, die Relegationszone an. Also Mannschaften, die vor allem noch auf Platz 16 zurückfallen könnten. Das wären Gladbach, Wolfsburg, Union, Mainz, ja, aber jetzt nur für Platz 16 in Frage kommen für mich eigentlich Gladbach und Wolfsburg, ja, auf jeden Fall 4 Punkte. Dann haben wir Union, für die es ganz eng langsam wird, auch nur noch 29 Punkte, 2 Punkte Vorsprung. Mainz, der Gewinner im Keller, die haben es geschafft. Seit dem 3. Spieltag standen sie immer nur auf einem Abstiegsplatz oder Relegationsplatz und jetzt am 30. Spieltag tauchen sie sozusagen aus dem Wasser auf und bekommen Luft auf Platz 15. Bochum, wie gesagt, abgerutscht auf Platz 16. Und für den FC sieht es mittlerweile wirklich schlecht aus. 5 Punkte Rückstand auf Platz 16 und auf Platz 15. Das ist noch nicht das Ende. Aber wir haben gesehen, dass bei den Kölnern nicht viel Positives da ist, was die Hoffnung schüren könnte. Und trotzdem sollte man Köln noch nicht abschreiben. Gut, für Darmstadt wird es nächste Woche, je nachdem, der endgültige Abstieg sein und trotzdem auch hier Lob für Darmstadt, dass sie dagegen halten, dass sie sich nicht gehen lassen. Das hat man ja auch gesehen bei dem 2:0 Sieg in Köln, der durchaus verdient war. Man sieht also, Außer um die Meisterschaft ist es eigentlich fast überall noch spannend. Da können wir uns wirklich nicht beklagen, wie diese Bundesliga-Saison in diesem Jahr abläuft. Das war es zur Bundesliga. Dann machen wir noch einen kleinen Abstecher in die zweite Bundesliga, weil auch da bleibt es weiterhin spannend, ob oben oder unten. Ja, oben hat sich St. Pauli zurückgemeldet. Nach zwei Niederlagen am Stück wurde man in Hamburg ein bisschen nervös, vor allem weil Fortuna Düsseldorf einen tollen Run hat und immer näher kommt und immer näher kommt. Aber die Paulianer haben dem Druck in Hannover standgehalten und gewinnen auch am Ende verdient mit 2:1 und bleiben damit auf Platz 2. Warum auf Platz 2? Weil Holstein Kiel den 6. Sieg in Folge holt und das zum 6. Mal ohne Gegentor. Auch das ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Und ein 1:0 Auswärtssieg beim HSV. Für den HSV bedeutet diese Niederlage wohl dass fast schon das Ende aller Träume, die man überhaupt noch haben konnte, wenn man Platz 3, den Relegationsplatz, überhaupt als Traum bezeichnen kann. Es ist sozusagen wirklich die allerletzte Hoffnung und auch die wirkt jetzt immer weiter entfernt. Für die Hamburger, für Kiel sieht es sehr gut aus. Sie sind momentan Tabellenführer in der zweiten Bundesliga und werden immer mehr Richtung Bundesliga enteilen, wenn es so weitergeht. Und da muss man sagen, das ist schon ein bisschen überraschend, weil Kiel nicht unbedingt zu den Kandidaten gehört hat am Saisonanfang. Aber mit aktuell 61 Punkten sieht das Ganze gut aus. Es könnte besser aussehen, gäbe es nicht die Fortuna aus Düsseldorf, die einfach nicht locker lassen will. Auch die Düsseldorfer fahren Sieg um Sieg ein. Auch gegen Fürth, da war es ein bisschen schwerer. Und trotzdem hat man am Ende dieses Spiel dann auch 1:0 gewonnen und macht denen da vorne so richtig Feuer. Es sind 5 Punkte auf St. Pauli und 6 auf Kiel. Das wirkt viel, aber es sind noch 12 Punkte zu vergeben und man sollte die Fortuna, was den Kampf um den direkten Aufstieg betrifft, auf keinen Fall unterschätzen und schon mal gar nicht abschreiben. Nächste Woche wird es für Düsseldorf natürlich besonders schwer bei heimstarken Schalkern, aber auch da ist Fortuna durchaus etwas zuzutrauen. Der Aufstiegskampf bleibt also heiß. Für den HSV dürfte das mehr oder weniger schon gewesen sein. 6 Punkte Rückstand auf Düsseldorf und dann auch noch die schlechtere Tordifferenz. Das sind also quasi 7 Punkte Rückstand bei noch 12 zu vergebenen Punkten. Es ist noch nicht alles vorbei, aber es auch in Hamburg macht nicht sehr vieles Hoffnung. Das Spiel gegen Kiel war auch jetzt nicht eines, was bei den Hamburgern als eines der besten Spiele aller Zeiten klassiert werden wird. Eher im Gegenteil. Auch da hat man wieder gesehen, dass die Hamburger einfach es nicht hinbekommen, konstant zu spielen, nicht hinbekommen, auch mal Gegner wegzuspielen. Deswegen geht der Sieg der Kiel am Ende sogar mit diesem 1:0 verdient in Ordnung. Und ich wage einfach jetzt die Prognose, wenn es denn wirklich noch ein Wagnis ist, dass der HSV auch leider, liebe HSV-Fans, nächstes Jahr auch wieder in der zweiten Liga an den Start gehen müssen. Darüber freuen, in der zweiten Liga an den Start gehen zu dürfen, würden sich Kaiserslautern und Wiesbaden, aber die haben sich die Punkte geteilt. Vor allem die Lauterer, die Roten Teufel, dürfen sich die Haare raufen bei diesem 1:1 gegen Wiesbaden. Solche Spiele muss man natürlich gewinnen. Zu Hause auf dem Betze mit den Fans im Rücken kann man sich kein 1:1 gegen Wiesbaden leisten. Und wieder einmal hat man eine Führung hergegeben. 1:0 und am Ende steht es 1:1. Die Enttäuschung ist riesig. Natürlich, es sind nur 2 Punkte Rückstand auf Platz 15, auf Wehen. Aber wenn man gegen Wehen nicht gewinnt, gegen wen will man dann noch gewinnen? Für Lautern werden die nächsten Wochen sehr, sehr entscheidend. Das ist eigentlich schade, weil damit rückt auch die Vorfreude auf das DFB-Finale immer mehr in den Hintergrund, weil man eben so beschäftigt damit ist, die zweite Liga irgendwie zu halten. Dass es für Wehen Wiesbaden nicht locker zum Klassenerhalt gehen würde, war als Aufsteiger nicht zu erwarten. Trotzdem steht man immer noch über dem Strich auf Platz 15. Trotzdem ist dieses Unentschieden in Kaiserslautern auch für Wehen eigentlich nicht genug. Im Abstiegskampf gegen direkte Konkurrenten zählen eigentlich nur Siege. Natürlich das Positive für Wehen Wiesbaden. Man hat Kaiserslautern auf Distanz gehalten, aber auf 2 Punkten lässt es sich nicht besonders gut sich ausruhen. Für Osnabrück dürfte es langsam gewesen sein. Das Thema, also zweite Liga dürfte quasi fast durch sein. Dieses 0:3 gegen Eintracht Braunschweig. Die Braunschweiger haben damit auch einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht, haben sich jetzt auf Platz 14 geschoben. 3 Punkte Vorsprung. Osnabrück fehlen mittlerweile 8 Punkte auf Platz 15. Es fehlen 7 Punkte auf Platz 16 bei noch 4 ausbleibenden Spielen. Ja, das sehe ich eher skeptisch. Ich glaube, dass der VfL Osnabrück nächstes Jahr wohl wieder in der dritten Liga antreten wird. Dann haben wir den FC Schalke 04. Da wird es langsam heller, muss man sagen. Es war ja eine Zeit lang zappeduster, aber langsam sieht man ein bisschen Licht, zumindest am Ende des Tunnels. Mit dem Auswärtspunkt in Elversberg kann man am Ende dann doch leben, wenn man die Ergebnisse von den anderen Teams gesehen hat. Man hat jetzt 5 Punkte Vorsprung auf Platz 16 plus die bessere Tordifferenz, 6 Punkte auf Platz 17, aber trotzdem noch immer kein Grund, sich in Gelsenkirchen auf die faule Haut zu werfen. Da muss schon noch ein bisschen was geschafft werden, was den Klassenerhalt betrifft. Für Hansa Rostock wird es auch immer enger, auch auf dem Relegationsplatz, auch wieder eine Heimniederlage und das in einem Vergleich mit einem direkten Konkurrenten gegen den 1. FC Magdeburg. Hansa natürlich weiterhin voll im Rennen, aber das sind halt auch die Spiele, wo wir schon gesagt haben, die muss man gewinnen gegen die direkte Konkurrenten, sonst wird es in der zweiten Liga sehr, sehr schwer, die Klasse zu halten. Es bleibt also auch in der zweiten Liga super spannend und man wird ein Auge darauf haben, wie es im Abstiegskampf weitergeht, wie es im Aufstiegskampf weitergeht. Gibt es nochmal eine Rückkehr von Hamburg? Kann Fortuna Düsseldorf nochmal die direkten Aufstiegsplätze angreifen? Das werden wir alles sehen. Dann noch ein ganz kurzer Blick in die dritte Bundesliga. Da gab es ein sehr wichtiges Spiel heute Abend und da gewann Ulm im Spitzenspiel verdient mit 1:0 gegen Regensburg. Hiegel ist der Held nach einer tollen Vorarbeit von Sencia. Und ja, die Spatzen, die klopfen regelrecht schon an der Pforte zur zweiten Bundesliga. Sie haben 10 Punkte Vorsprung auf Platz 4, 7 Punkte auf Platz 3 und da ein weiterer Aufsteiger, die Preußen aus Münster, auch das muss man hervorheben. Ein weiterer Aufsteiger, der die Chance hat, eventuell auch noch direkt aufzusteigen. Ganz so weit sind sie nicht weg, aber zumindest ein Relegationsplatz zu sichern. Und auch in der dritten Liga ist also noch so manches möglich. Wie gesagt, bei den Spatzen wäre es mal wieder ein Durchmarsch. Und da halten wir auch unsere Augen offen, wie es sich in der dritten Liga weiterentwickelt. So, ihr Lieben, jetzt habe ich euch 57 Minuten alles aus meiner Sicht berichtet. Das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen, kann man eigentlich nicht mehr sagen. Ich sehe jetzt gerade, es ist schon 0:08, also schon nach Mitternacht. Auf jeden Fall wünsche ich euch eine schöne Woche, einen angenehmen Anfangstag, Montag. Das ist ja der unbeliebteste Tag für viele in der Woche. Deswegen wünsche ich euch da alles Gute, eine schöne Woche. Wir hören uns wieder und wir werden uns weiterhin auch lesen im Blog und natürlich wird es am Wochenende auch wieder den Ticker geben. Ich bedanke mich, dass ihr mir immer wieder zuhört, dass ihr lest, dass ihr kommentiert, dass ihr beim Ticker dabei seid und wünsche euch alles Liebe. Euer Fußballkommentator. Tschüss.